und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Wir sind drei Fachärzte, die den Eindruck hatten, dass im Bereich der Gastroenterologie, also der Magen-Darm-Erkrankungen, vieles nicht ausreichend genug erklärt wird und bei vielen Dingen offene Fragen bestehen, die wir hier so ein bisschen aus medizinischer Sicht diskutieren wollen. Wir wollen es sozusagen ändern, dass eine Wissenslücke ist, ein Lektürerückstand, und werden die verschiedensten Folgen an einzelnen Symptomen, an einzelnen Krankheiten, an einzelnen Funktionen oder an verschiedensten Aspekten aufarbeiten. Mein Name ist Martin Storr, ich bin Facharzt für Gastroenterologie, also Verdauungs-Magen-Darm-Erkrankungen, und bin im Süden Deutschlands angesiedelt. Meine Kollegen sind der Ahmed und der Jochen. Ahmed, vielleicht möchtest du dich gerade mal vorstellen.
Mein Name ist Ahmed Mardisch. Wir sagen ja immer, ich bin im Norden von Martin Storr oder der Martin Storr im Norden oder umgekehrt. Ich bin in Frankfurt tätig, in einem großen Zentrum für Gastroenterologie und freue mich auf das Gespräch heute.
Ja, mein Name ist Joachim Labenz. Ich bin ebenfalls Magen-Darm-Spezialist, also Gastroenterologe, war langjährig in der Klinik tätig und momentan in einer Praxis für Gastroenterologie und Hepatologie. Und ich freue mich auf die Diskussion mit meinen Kollegen.
Prima. Und wir wollen mit dem heutigen Thema mal so ein bisschen starten und haben uns überlegt, was wäre denn für den Start ein geeignetes Thema? Und wir wollen heute sprechen mal, was braucht es eigentlich an Diagnostik bei Magenerkrankungen, bei Darmerkrankungen, und was braucht es nicht? Und wann ist es sinnvoll, zum Arzt zu gehen, und wann kann ich erstmal noch zu Hause bleiben oder mir am Zaun beim Nachbarn Rat holen? Ahmed, wie schaut's denn aus, wenn ich Magenschmerzen habe? Wann ist denn ein geeigneter Zeitpunkt, dass ich mal mich auf den Weg mache und zum Arzt gehe, und wann kann ich noch zu Hause bleiben?
Ja, ich glaube mal, grundsätzlich sind natürlich die Schilderungen von Magen-Darm-Beschwerden eine sehr häufige Situation bei uns im Alltag. Das ist klar, die Patienten kontaktieren uns, und da muss man schon sagen, da hat man manchmal das Gefühl, dass sie eigentlich auch zu früh vor uns sitzen, vor einem Facharzt. Da wird dann gesagt, ich habe seit 3-4 Tagen Oberbauchbeschwerden. Und das ist so eine Situation, wo man sagt, naja, ich glaube, an der Stelle kann man noch Ruhe bewahren. Da braucht man jetzt auch keine umschweifende Diagnostik. Da macht man natürlich Anamnese, woran könnte es liegen. Aber in dem Moment, wo wir überhaupt gar keine Alarmsymptome haben, die wir ja alle kennen, kann man da auch sehr, sehr zurückhaltend sein, jetzt gleich mit einer Endoskopie zu starten, Ultraschalllabor. Und es ist auch so ein Setting, in dem letztlich der Hausarzt ja auch unterwegs ist, erst einmal. Ich glaube, wir sind dann auch als Gastroenterologen gefragt, wenn Patienten natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch über chronische Beschwerden klagen. Und chronisch würde ich sagen, naja, alle Beschwerden, die so ab 4 Wochen plus X bestehen, da ist es natürlich dann wichtig, dass wir dort an dieser Stelle einsteigen und uns überlegen, was ist denn jetzt für eine Diagnostik sinnvoll. Auch die ist nicht immer natürlich überbordend durchzuführen. Auch da kann man natürlich erst einmal Zurückhaltung zeigen. Aber am Ende, ab einer Chronizität oder bei einer Chronizität der Beschwerden, macht dann irgendwann natürlich Diagnostik Sinn. Und was wir dann durchführen, hängt natürlich immer sehr davon ab, welche Symptomschilderung vorliegt. Es ist eins klar, und da können wir auch gerne mal in die Leitlinien schauen. Leitlinien-Reizdarmsyndrom ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass wir im Grunde genommen jedes Symptom auch erst einmal probatorisch behandeln können, ohne dass wir Diagnostik machen. So steht es auch in der Leitlinie. Gibt so einige Ausnahmen. Da reden wir vielleicht heute auch nochmal drüber. Die chronische Diarrhö, der chronische Durchfall, der gehört immer diagnostiziert. Aber alles andere können wir erst einmal probatorisch behandeln, also wir oder der Hausarzt, ohne eine Diagnostik zu machen. Allerdings muss man sagen, bei einer Chronizität von Beschwerden, also sagen wir mal 3 Monate plus X, macht es dann, und so sagen wir es auch in der Leitlinie, durchaus Sinn, dass wir dann mal an einem Punkt konsequent Diagnostik machen, weil natürlich hinter den gastrointestinalen Beschwerden sich auch Erkrankungen verbergen können, die wir detektieren wollen, die wir gezielt behandeln wollen. Aber eine gewisse Rationalität ist, glaube ich, immer ganz wichtig, und nicht jeder braucht alles zum Zeitpunkt X, sondern wir müssen es da schon auch sehr rational machen. Und vielleicht frage ich dich mal, Jochen, erstens, siehst du es genauso, wie ich es gerade gesagt habe, und an welcher Stelle würdest du wann einsteigen? Vielleicht, dass du da auch mal das ein oder andere Beispiel nennst.
Ja, ausgehend jetzt von Magenschmerzen ist es so, das ist ja ein extrem häufiges Problem und eher selten steckt da eine organische, eine ernste Erkrankung dahinter. Deshalb bin ich völlig bei dir, dass wir sagen, wir brauchen da nicht sofort eine Endoskopie oder irgendwelche anderen Untersuchungen durchführen, sondern wenn keine Alarmsymptome vorliegen, also kein Gewichtsverlust, keine Blutungszeichen, dass es dann durchaus genügend ist, zunächst mal das Symptom, was im Vordergrund steht, zu behandeln. Wenn eine Therapie dann nicht anspricht und ich nehme da so eine 4-Wochen-Regel, also wenn ich 4 Wochen behandle und da tut sich nichts, die Beschwerden bleiben, dann würde ich eine Diagnostik einleiten, aber auch immer nicht gleich alles, sondern beginnend vielleicht mit eingeschränkter Labordiagnostik, Ultraschalluntersuchung und je nachdem, wie die Befundlage ist, dann auch mit einer Endoskopie. Aber Zurückhaltung ist sicher angezeigt, insbesondere auch Zurückhaltung mit sehr kostspieligen Untersuchungen wie zum Beispiel MRT oder CT, was relativ häufig durchgeführt wird bei diesen Patienten, was an dieser Stelle aber überhaupt nicht notwendig ist.
Es kommen zu mir ja immer wieder Leute und sagen einfach, ich hab's mit dem Magen. Und dann wird's schon schwierig. Also ich habe mir angewöhnt, die Menschen zu fragen, wo ist denn ihr Magen eigentlich? Weil den Magen empfindet jeder woanders. Und ich habe den Magen schon an ganz, ganz spannenden, unterschiedlichen Lokalisationen gezeigt bekommen. Das heißt, wenn man einfach mal fragt, welche Region eigentlich gemeint ist, tut man sich oftmals schon sehr viel leichter. Und wenn es dann tatsächlich am Magen ist, kommt dann ganz schnell die Frage auf, welche Rolle spielt denn Säure? Und auch da höre ich ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen und auch ganz unterschiedliche Abklärungswünsche. Es kommen viele, die haben das Gefühl, sie haben zu viel Säure und wollen das gemessen haben. Und dann gibt es Menschen, die meinen, sie haben zu wenig Säure und wollen das gemessen oder behandelt haben. Und für beide Situationen kann man medizinisch ja recht gut Stellung nehmen. Also ein zu viel an Säure kann man im Magen jetzt nicht wirklich messen. Also ich kann da keine Sonde oder Messapparatur in den Magen hineingeben, um ein zu viel an Säure zu messen. Und genau das Gleiche gilt auch für ein zu wenig an Säure. Ich habe da wenig in der Hand und es gibt keine medizinisch sinnvolle Diagnostik, die das im Magen messen kann. Wo man ein zu viel an Säure schon messen kann, ist in der Speiseröhre. Ja, Säure kann ja aus dem Magen in die Speiseröhre zurückfließen. Dann wäre aber das führende Symptom plötzlich Sodbrennen oder wir nennen das medizinisch Regurgitation. Das ist, wenn man das Gefühl hat, da läuft passiv Mageninhalt nach oben, sowohl im Stehen als auch in liegender Position. Das kann man schon messen. Da gibt es medizinisch schöne Messverfahren, die sozusagen zurückfließende Säure messen können. Diese Messungen sind aber eigentlich nur erforderlich, wenn man ein Sodbrennen hat, was in der Endoskopie jetzt sich nicht typisch wie eine Refluxkrankheit darstellt oder ein Sodbrennen hat, das medizinisch nicht adäquat durch Medikamente behandelt werden kann. Oder wenn man zum Beispiel ein Sodbrennen hat, das chirurgisch angegangen werden soll. Das heißt, das sind Untersuchungen, die zwar möglich sind medizinisch, die aber seltenen Situationen vorbehalten sind. Und das ist sozusagen so ein bisschen um die Säure herum, wo man aber sehr gut medizinisch, und das hat der Ahmed ja vorhin eigentlich schon mal aufgegriffen, den Begriff probatorische Therapie, wo man sehr gut mit Säure so ein bisschen hantieren kann, ist ein zu viel an Säure oder ein zu viel an Rückfließen der Säure und die dadurch verursachten Beschwerden, die würden sehr gut auf einen Säureblocker reagieren oder andere Medikamente, die im Bereich der Säure eingreifen können. Da können wir in einer anderen oder in einer Extra-Folge mal drüber reden. Aber da kann man probatorisch behandeln und kann medizinisch da eigentlich sehr, sehr viel rausbekommen. Das ist so der Komplex, ich hab's mit dem Magen, ich hab's mit der Säure. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen tiefer rutschen und sagen, ich habe jetzt Bauchkrämpfe. Ahmed, was mache ich denn mit Bauchkrämpfen? Was sind die entscheidenden Fragen und was brauche ich für Untersuchungen? Und da möchte ich auch gerne wissen, was brauche ich da eigentlich nicht an Untersuchungen?
Also die Symptome sind ja, die von Patienten geschildert werden, a, sehr stark überlappend und gar nicht so isoliert. Also es sind häufig natürlich dann auch viele verschiedene Symptome. Und man muss ja immer sich überlegen, welchem Symptom gehe ich jetzt nach? Und letztlich gibt es schon auch immer bei Patienten in der Schilderung ein Hauptsymptom. Das kann man ja erfragen, indem man die Patienten fragt, ob sie sich denn, wenn sie sich denn aussuchen könnten, welches Symptom wollen sie denn als erstes loswerden? Und dann sagen die Patienten eigentlich auch immer, was denn im Vordergrund steht. Und wenn du jetzt die Bauchkrämpfe ansagst, ist ja immer die Frage, ist das unmittelbar nach dem Essen? Hat das mit dem Essen gar nichts zu tun? Ist das vielleicht auch mit Stuhlgangsveränderungen assoziiert? Da sind wir dann natürlich in dem Bereich und insbesondere, wenn es chronisch ist, in dem Bereich der funktionellen Magen-Darm-Störung, die natürlich, wenn wir dann Diagnostik gemacht haben, am häufigsten hinten bei rauskommen. Und das sind dann unauffällige Befunde. Aber natürlich kann sich hinter Bauchkrämpfen, Oberbauchkrämpfen auch andere organische Erkrankungen wie das Magengeschwür, das Zwölffingerdarmgeschwür sich natürlich verbergen. Aber das ist dann häufig sehr selten. Also wenn wir in so einer Konstellation Diagnostik machen, da gibt es sehr schöne Untersuchungen, die das zeigen, da findet man so in etwa 75% nichts und in etwa 20-25% findet man dann so handfeste Erkrankungen wie die Refluxösophagitis oder das Ulkusleiden. Aber in 3/4 der Fälle findet man eben nichts und dann landet man beim Reizmagensyndrom. Und Oberbauchkrämpfe ist eines dieser Symptome beim Reizmagen, aber sind natürlich auch noch andere, wie das Völlegefühl, vor allem nach dem Essen, eine gewisse Übelkeit. Und das ist letztlich eine Konstellation, in der man natürlich an einem Punkt, wenn die Beschwerden chronisch sind, meine probatorische Therapie, die ich vielleicht durchgeführt habe, nicht greift, dann ist schon auch der Punkt, an dem ich konsequent Diagnostik dann auch entsprechend machen sollte. Und Herr Labenz hat es ja schon gesagt, erstmal umschriebenes Labor, Ultraschall, aber dann eben auch an irgendeinem Punkt, natürlich, wenn diese nicht schon durchgeführt wurde, eine Gastroskopie. Und in dieser Gastroskopie erheben wir natürlich dann die entsprechenden wichtigen Befunde oder sehen eben auch einen Normalbefund, wie eben in 3/4 der Fälle auch. Ich glaube, wichtig ist, und das erleben wir ja immer wieder in der Praxis, dass Patienten kommen mit diesen chronischen Beschwerden und sie sagen, ja, es sind schon 5 Gastroskopien durchgeführt. Ich glaube, das ist auch immer so eine Situation und die waren alle unauffällig. Und da macht es natürlich an der Stelle überhaupt keinen Sinn, die 6. Gastroskopie durchzuführen, weil wir werden wieder keinen krankhaften Befund erheben, sodass wir dann uns schon an die konsequente Therapie machen, im Sinne einer symptomorientierten Therapie eines Reizmagensyndroms oder einer funktionellen Magen-Darm-Störung. Das ist so ein bisschen die häufige Situation, wenn es auch um den Oberbauch geht. Und da gibt es natürlich eine Reihe von Medikamenten, evidenzbasiert, die wir hier im Rahmen dieser Oberbauchbeschwerden einsetzen können. Aber heute geht es ja auch weniger um das Behandeln, sondern vor allem auch um die diagnostischen Schritte. Und an der Stelle würde man eben, wenn es auf den Oberbauch bezogen ist, dann, wenn bisher noch nicht durchgeführt und die Beschwerden chronisch sind, neben Ultraschall und Labor eine Gastroskopie durchführen. Wir werden Biopsien nehmen, weil wir immer auch wissen wollen, gibt es ein Helicobacter oder gibt es kein Helicobacter? Gibt es eine Form der Gastritis, die vielleicht selten ist? Aber das sind alles so eher seltene Befunde. Helicobacter finden wir in etwa 20% der Fälle. Den kann man dann und muss man dann auch behandeln nach der neuen Leitlinie. Aber der ist häufig keine Ursache der Oberbauchbeschwerden, wenn nicht auch ein Geschwürsleiden dahinter steckt. Also das mal so grob bei den entsprechenden Beschwerden. Aber letztlich, wie gesagt, wir finden häufig keinen krankhaften Befund, sodass wir dann bei den funktionellen Magen-Darm-Störungen landen. Jochen, würdest du denn immer dann auch, weil der Oberbauch, da läuft ja auch der Querdarm, drüber auch immer sagen, ja, dann, wenn wir denn schon mal endoskopieren, dann lass uns doch auch gleich eine Koloskopie machen oder bist du da noch mal mehr zurückhaltend?
Also ich bin eher zurückhaltend dabei. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man versucht, einmal herauszufinden, sind die Beschwerden immer an derselben Stelle oder wechselt das auch schon mal? Mal rechts im Bauch, mal links im Bauch, mal Oberbauch, mal Unterbauch. Das findet man ja bei den funktionellen Störungen wesentlich häufiger. Wenn es immer die gleiche Stelle ist, dann kann man aus der Lokalisation nicht exakt, aber doch so approximativ auf eine mögliche Ursache schließen. Wichtig ist dann für mich auch immer die Nahrungsabhängigkeit, treten nächtliche Beschwerden auf. Das sind so Dinge, die ich zunächst mal berücksichtige, um dann zu entscheiden, was ich an entsprechender Diagnostik mache. Aber mein Gefühl ist, dass häufig zu viel diagnostiziert wird, manchmal aber auch zu wenig diagnostiziert wird. Ich sehe sehr viele Endoskopiebefunde, wo keine Histologie gemacht worden ist. Und das finde ich medizinisch falsch. Aus meiner Sicht müssen Biopsien aus dem Magen und bei unklaren Situationen auch aus dem Duodenum gemacht werden. Denn manche Krankheiten kann ich gar nicht anders diagnostizieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man darauf achten muss. Das heißt, wenn einer mit 5 Gastroskopien kommt und bei keiner ist eine Histologie durchgeführt, dann bin ich manchmal sogar geneigt, auch die 6. Gastroskopie durchzuführen. Das ist mein persönliches Vorgehen an dieser Stelle. Und ansonsten kommt man ja mit der Basisdiagnostik, also Labor, Ultraschall und Endoskopie, wenn der Unterbauch mit beteiligt ist oder wenn es wechselnde Lokalisationen da sind, dann führe ich auch ganz gerne eine Koloskopie durch. Allerdings, wenn es junge Patienten sind, kann man auch zunächst mal eine Stuhluntersuchung zum Beispiel auf Calprotectin durchführen, um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, um die es ja bei jüngeren Patienten vor allen Dingen geht, die immer wieder unklare Bauchschmerzen haben, auszuschließen bzw. wahrscheinlich zu machen. Das ist so mein Vorgehen. Ja, also ich mache nicht obligat bei jedem, der Bauchkrämpfe hat, Endoskopie des oberen und unteren Verdauungstraktes. Wie machst du das, Martin?
Ich mache auch nicht bei jedem sofort eine umfangreiche Diagnostik und gleich eine Koloskopie, und das sagt uns die Leitlinie auch. Ich würde gerne einen Aspekt kurz nochmal an dich zurückgeben. Du sagtest, nächtliche Beschwerden beeinflussen dein Vorgehen. Ja. Inwiefern ist es für dich wichtig?
Also bei nächtlichen Beschwerden denke ich in erster Linie immer an eine organische Ursache. Ja, also Beschwerden, die immer an derselben Stelle sind, die auch nachts auftreten, dass die Patienten also wach werden von diesen Beschwerden, spricht aus meiner Sicht in erster Linie mal gegen eine funktionelle Magen-Darm-Störung, wenngleich das nicht hundertprozentig ausgeschlossen ist. Aber das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Ja, auch die Fragen danach, wie ist es in Stresssituationen, ist es am Wochenende besser, ist es im Urlaub besser? Das sind so Dinge, die mich durchaus in der Dringlichkeit und der Art der Diagnostik leiten. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber...
Das sehe ich ganz ähnlich, aber das wollte ich an der Stelle sozusagen für unsere Hörer nochmal herausarbeiten. Ansonsten teile ich deine Einschätzung, dass die Koloskopie eine Möglichkeit der Diagnostik ist, aber im Prinzip ist es so ein bisschen vorbehalten für Situationen, wo wirklich chronischer Durchfall im Raum steht oder wo ein höheres Alter im Raum steht, wo man sozusagen auch schon im Rahmen der Früherkennung eine Koloskopie machen würde oder wo Alarmsymptome im Raum stehen. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja Alarmsymptome, wo man als Arzt so ein bisschen hellhörig wird. Darum heißen sie auch Alarmsymptome. Im Englischen heißen die Red Flags, also rote Fähnchen. Das wäre zum Beispiel blutiger Durchfall oder Gewichtsverlust oder sozusagen eine Chronizität und eine Progression, dass die Beschwerden immer schlimmer werden. Das sind so typische Alarmsymptome, wo wir natürlich aktiver sind. Aber die Leitlinie sagt uns ganz klar, wenn ich nur Bauchschmerzen ohne jegliche Alarmsymptome habe und der Stuhlgang eher in Richtung hart geht, dann machen wir das, was der Ahmed uns gesagt hat, eine probatorische Therapie.
Genau.
Und da sind wir dann eigentlich oftmals, die Frage der Menschen ist ja weniger Richtung Darmentzündung bei Bauchschmerzen. Die Menschen in unseren Sprechstunden denken ja oftmals eher dann schon in Richtung Lebensmittelunverträglichkeiten oder irgendwelche Mikrobiomfaktoren, die ihre Beschwerden triggern könnten. Und das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Aspekte, die wir heute noch bereden sollten. Das eine ist, was machen eigentlich Lebensmittel? Und da werden Begrifflichkeiten wie Nahrungsallergie, Unverträglichkeit, die werden frei sozusagen vermixt und vermengt, obwohl das medizinisch ganz klar definierte Dinge sind. Ja. Eine Allergie ist ja ein ganz typisches Reaktionsmuster. Wenn ich allergisch auf ein Lebensmittel bin, dann habe ich ja immer eine Reaktion auf das gleiche Lebensmittel. Es ist ja eine immunologische Reaktion, die entscheidet ja nicht zwischen heute ist Montag und heute ist Dienstag, wann sie kommt, sondern die kommt ja immer und sie kommt auch in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Lebensmittel. Es geht meistens eigentlich relativ rasch, also der zeitliche Zusammenhang ist erkennbar. Und echte Allergien haben häufig so ein bisschen ein allergiformes Muster, so ein bisschen Lippenkribbeln mit dabei oder Hautjucken mit dabei oder dann Richtung richtig Anaphylaxie mit Atembeschwerden. Es gibt zwar gastrointestinale Allergien, die nur mit unspezifischen Beschwerden einhergehen, aber die sind jetzt nicht so herausragend, dass man da umfangreiche Diagnostik macht. Da ist ja oftmals der Wunsch, dass sehr, sehr groß und viel abgeklärt wird. Und vielfach gibt es ja auch Angebote von Laboren, dass ich sozusagen so katalogartig wie so eine Art Kundendienst meine Lebensmittelverträglichkeit abtesten kann. Und es wird dann oftmals auch Allergiecheck genannt. Ahmed, ordnest du denn sowas an, solche Allergiechecks?
Nie. Womit sich Patienten aber präsentieren, ist, dass es schon irgendein anderer gemacht hat. und die Patienten uns dann aufsuchen und mit diesen Ausdrucken kommen und sagen, was machen wir denn jetzt daraus? Das ist ja eine häufige Situation, auch Stichwort Stuhlökogramme, die ja überhaupt keine Relevanz haben, in vielerlei Hinsicht. Erstens, bei den Nahrungsmittelunverträglichkeiten wird da IgG gemessen. IgG hat jeder von uns und das sagt nichts darüber aus, dass ich ein Nahrungsmittel irgendwie nicht vertrage. Das ist Punkt 1. Und bei den Stuhlökogrammen wissen wir ja alle, das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt unseres großen Mikrobioms, der ja auch im Grunde genommen, je nachdem, wann man das misst, unterschiedliche Parameter dann erhält, ob ich es morgens messe, nachmittags messe. Es sind Anaerobia nicht dabei oder viele Anaerobia nicht dabei. Also es ist wirklich im Grunde genommen eine sehr unsinnige, kostspielige Untersuchung, die dann auch überhaupt gar keine Relevanz hat, egal was da steht. Das, was ich tue, ist dann eine symptomatische Therapie, das bleibt dabei und ich werde nicht geleitet von den Werten und Ausschlägen und roten und grünen Balken, die da im Stuhlökogramm hinterlegt sind. Insofern, ich setze es nie an, aber die Patienten, die gucken ja im Netz. Es gibt viele Heilpraktiker, die das letztlich dann durchführen. Aber wir sind dann immer gefragt und die Patienten kommen, was mache ich denn jetzt da draus? Und das ist immer so ein bisschen das Dilemma. Man möchte die Patienten natürlich dann eigentlich wieder dorthin zurückschicken, an den Stellen, an denen dieses in Auftrag gegeben wurde. Leider sagen die Patienten dann auch, ja, da ist schon das Ende der Fahnenstange erreicht, also sind wir dann doch wieder gefordert. Wir müssen sie dann da auch wieder von weg bewegen und das eben dann auch so entsprechend, wie ich es gerade gemacht habe, vielleicht noch einen Tick patientenfreundlicher erklären, dass das eben, wie gesagt, auch keine Relevanz hat. Selbst sehr gute Mikrobiomanalysen, die man ja heute durchführen kann, die auch valide sind, würden wir auch nicht durchführen, weil wir auch da keine Konsequenz draus ableiten im Sinne unserer einer Therapie. Die wird immer die gleiche sein, unabhängig von der letztlich der Stuhlanalyse. Aber Martin, wie ist das? Du hattest das ja schon angesprochen. Wie gehst du denn damit um? Weil es mittlerweile wirklich so ist, dass jeder Patient mit gastrointestinalen Symptomen vor einem sitzt und fragt, könnten es nicht Unverträglichkeiten sein und wie könnten wir diese denn dann austesten? Das ist eigentlich durchweg jeder Patient, fast, ich würde mal sagen 95%, die uns damit in Anführungsstrichen konfrontieren. Und wie gehst du da dann im Alltag mit um? Was erklärst du den Patienten? Gibt es etwas, was du dann vielleicht doch diagnostisch noch machst oder erklärst du quasi den Patienten, dass das im Grunde genommen nur anhand von Tagebüchern zu evaluieren ist?
Das ist eine spannende Frage, weil es gibt medizinisch gibt es ja ein paar Lebensmittel oder Nahrungsaspekte, die wir berücksichtigen wollen. Das eine sind ja tatsächlich die echten Allergien, aber die hören wir im Gespräch ja relativ rasch heraus. Und dann gibt es ja noch die Unverträglichkeiten im Sinne der Kohlehydratmalabsorptionen, also die Laktose, die Milchzuckerunverträglichkeit, die Fructoseintoleranz, die Fruchtzuckerunverträglichkeit, die Sorbitintoleranz. Das sind drei Intoleranzen, die können wir medizinisch exzellent testen. Da haben wir Atemtests, die werden meistens bei Gastroenterologen durchgeführt. Die haben eine akzeptabel hohe Sensitivität, also wir erfassen genügend Diagnosen richtig. Die sind medizinisch auch so häufig, dass es Sinn macht, diese Tests durchzuführen. Und dann benennt uns die Leitlinie noch zwei oder drei andere Aspekte, auf die wir so ein bisschen horchen sollen. Das eine sind histaminassoziierte Erkrankungen. Also wir sollen ein bisschen darauf horchen, ob Patienten auf Histaminreiches reagieren. Und wenn dem so ist, dann kann man eine Auslassdiät und eine Belastungsprobe machen, um Histaminintoleranz, die schwierig zu diagnostizieren ist, aber irgendwie doch zu erkennen. Und Gleiches gilt ja für die Weizensensitivität und Glutensensitivität, die wir letztendlich auch am Gespräch erfassen. Und wo ich gerade sozusagen die Glutensensitivität erwähne, es gibt ja noch die klassisch weizenassoziierten Erkrankungen wie die Zöliakie, wobei wir die ja im Rahmen der Endoskopien und der Bluttestungen mit ausschließen können. Der große Patientenwunsch ist aber eigentlich so der Kundendienstaspekt. Ja, so einen Katalog zu haben, vertrage ich Ananas, Kiwi und so weiter, Gurke, Erbsen. Und weil es eben im Angebot ist, dass man da so schöne Tests kaufen kann. Und die sind medizinisch leider, so wie es Ahmed gesagt hat, so ein bisschen irrelevant, weil sie meistens IgG-basiert sind und IgGs, diese Antikörper, bilden wir halt auf das, mit dem wir in Kontakt sind. Also läppisch gesagt, wenn ich Banane frühstück, werde ich Banane-Antikörper haben und wenn ich nachts neben dem Ehepartner liege, werde ich Ehepartner-Antikörper haben, aber ich bin dann ja nicht unverträglich, sondern ich habe einfach nur Kontakt gehabt. Da muss man ein bisschen differenzieren, da ist sozusagen viel zum Schmunzeln dabei und da ist das Arzt-Patient-Gespräch oftmals auch ein bisschen belastet, streng genommen, weil unterschiedliche Meinungen erhältlich sind, je nachdem, ob man beim sozusagen einem Profi-Heiler ist oder beim Laienheiler. Und da muss man dann argumentieren und erklären, was tatsächlich Sache ist. Meistens ist es, und das sagt die Leitlinie auch, wenn man nicht wirklich draufkommt, sinnvoll, dass man mal 4 Wochen ein Ernährungssymptomtagebuch führt und selber sich so ein bisschen eigenverantwortlich erarbeitet, was vertrage ich und was vertrage ich nicht. Jochen, wie oft empfiehlst du denn deinen Patienten ein Ernährungssymptomtagebuch?
Also das steht bei mir ganz vorne dabei. Wenn diese Fragen kommen nach Nahrungsmittelunverträglichkeiten, das empfehle ich praktisch immer. 14 Tage empfehle ich im Regelfall. Aufschreiben, was alles gegessen und getrunken wurde und in der Spalte daneben, wann welche Beschwerden aufgetreten sind. Und dann sieht man schon ziemlich genau, wenn jemand das sehr sorgfältig macht, ob es in Richtung einer Unverträglichkeit, einer speziellen Unverträglichkeit gehen kann oder ob gar irgendwo eine Allergie in Betracht kommt. Ich finde das sehr, sehr hilfreich und das ist auch für die Patienten hilfreich, weil sie dann ihre Beschwerden assoziieren können mit dem, was sie tatsächlich zugeführt haben. Aber die wichtigste Frage für mich in dem Zusammenhang ist immer, haben Sie die Beschwerden auch nüchtern schon? Also Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die nüchtern schon da sind, sind keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Aber das wird von Patienten nicht so differenziert. Und Ahmed weiß das auch. Da liegen wir ein bisschen quer. Ich bin auch ein Anhänger der Atemtests. Die mache ich gerne. Ich gucke auch regelmäßig nach bakterieller Fehlbesiedlung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die bakterielle Fehlbesiedlung siehst du oft auch in den anderen H2-Atemtests. Und die werden nach meiner Erfahrung oftmals nicht richtig interpretiert. Also ich sehe immer wieder H2-Atemtests, wo du nach 30 Minuten schon einen Peak hast beim Laktose- oder Fructose-Atemtest, was keine Intoleranz ist, sondern was dann sehr wahrscheinlich eine bakterielle Fehlbesiedlung ist. Also diese Tests vernünftig durchgeführt mit Symptomassoziation, mit allem drum und dran, sind für mich sehr hilfreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Symptomtagebücher sind für mich hilfreich. Und wenn ich komplexe Dinge habe, ich setze auch gerne eine Ernährungsberaterin, ist das bei uns, es mag auch Ernährungsberater geben, ein, um das vielleicht noch etwas mehr zu analysieren und dann entsprechende Diäten herauszufinden. Was ich nicht tue, ist, dass ich den Leuten rate, lassen Sie das mal weg und dann vergesse, das wieder einzuführen in die Behandlung und sie dann anschließend in einer Mangelsituation landen. Also ein mehrschrittiger Prozess, Ernährungstagebuch, Atemtest, natürlich Gluten-Test, Transglutaminase, IgA im Blut und dann am Ende auch eine Ernährungsberatung. Das ist das, was ich mache.
Ich glaube, was ja häufig dann kommt und da weiß man eigentlich schon, das hat mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten dann auch nichts mehr zu tun, ist, wenn Patienten sagen, dass sie gar nichts mehr vertragen. Hm. Also, dass sie eigentlich nur noch Reis und Kartoffeln essen und das war's. Das ist so eine Situation, das ist ja erst eine schwierige Situation, die Patienten wieder rauszuholen. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich dem Patienten sage, naja, wir haben ein Problem im Bauch und der Bauch reagiert natürlich auf Nahrungsaufnahme, weil wir eben den entsprechenden gastrokolischen Reflex haben und da haben sie einfach eine Überempfindlichkeit und es ist egal, was sie essen, der Bauch fängt dann ja an zu arbeiten und das spüren sie und wir müssen an der Stelle ansetzen und dieses in Griff zu bekommen, dann vertragen sie auch wieder vieles, was sie jetzt meinen, nicht zu vertragen. Also das ist dann so eine Situation, wo man eigentlich schon relativ sicher sein kann, da liegt keine Unverträglichkeit vor, sondern das ist eindeutig ein anderes Problem, was man natürlich dann auch angehen muss, weil die Patienten, und da gibt es ja sehr schöne Daten, die eben zeigen, dass diese Patienten ja auch in einen Mikronährstoffmangel rutschen, weil sie sich einfach dann praktisch gar nicht mehr oder sehr einseitig ernähren und schwierige klinische Situationen, die da auch wieder rauszuholen. Martin, was würdest du dann in so einer, ne, Patient sitzt vor dir und sagt, er verträgt nichts mehr. Wie gehst du dann weiter vor? A, Machst du dann irgendwie Diagnostik oder sagst du, naja, aufgrund dieser Schilderung weiß ich schon, in welche Richtung das läuft und ich packe das so oder so an?
Na, ist eigentlich ein ganz wichtiges Fass, das du da gerade mal aufmachst, ja, weil spätestens wenn der Satz fällt, ich vertrage nichts mehr, haben die Patienten bei mir mindestens nochmal 10 Minuten Gesprächszeit neu gebucht, weil dann kommt nicht nur die Frage, sind es sozusagen Magen-Darm-Erkrankungen, die im Vordergrund stehen, sondern plötzlich ist man auch im Gebiet der Essstörungen. Und ich glaube, im Prinzip hast du eigentlich damit das Fass aufgemacht, was unser nächstes Thema sein sollte, nämlich das Thema, ich vertrage nichts mehr, was ist zu tun. Ich glaube, das sollte man in unserer zweiten Folge einfach mal aufgreifen und ein bisschen vertiefen, weil das ganz, ganz viele betrifft. Wir kommen jetzt so ein bisschen zum Ende unserer ersten Folge und ich hätte eigentlich von euch jeweils, dass jeder die wichtigste und die aus seiner Sicht unwichtigste Diagnostik einfach nur mit einem Wort benennt, ja, dass wir sozusagen damit ausklingen können. Ahmed, was ist denn aus deiner Sicht das Wichtigste und das Unwichtigste?
Das Wichtigste an der Diagnostik ist letztlich die Anamnese und die Schilderung der Patienten, also die Symptomschilderung der Patienten. Auf dessen Basis fußt dann jegliche weitere Diagnostik, die dann rational, mit Verstand, aber auch zurückhaltend zum Einsatz kommt und sicherlich in vielen Fällen ist unsinnig. Wir haben schon über die ganzen Stuhluntersuchungen angesprochen, aber was wir heute nicht angesprochen haben, aber was häufig auch gemacht wird, was in so einer Situation auch häufig unsinnig ist, ist die komplette Schnittbildgebung CT, MRT, die wir einfach, und da gibt es sehr gute Daten, dass das häufig gemacht wird und dass das eigentlich nur sehr selten notwendig ist und da erst recht Zurückhaltung.
Ja, ich kann mich dem Ahmed nur anschließen. Also die Anamnese spielt bei mir die wichtigste Rolle und da nehme ich mir auch erfahrungsgemäß immer sehr viel Zeit dafür, weil das, glaube ich, dann in die richtige Richtung führt. Bei den unwichtigen Untersuchungen, die Schnittbildgebung ist sicher in den allermeisten Fällen überflüssig, aber eben auch solche Dinge wie Stuhlökogramm, wo wir schon drüber gesprochen haben, das ist nicht zielführend an dieser Stelle, sondern schafft nur Baustellen, die man dann hinterher nicht vernünftig bedienen kann und das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Martin, und bei dir?
Genau.
Du kommst nicht raus.
Also auch in Bezug auf das Wichtigste, wir nennen es medizinisch Anamnese, aber ich sage immer zuhören, zuhören, zuhören. Und da kann man so viel erkennen und raushören, dass der geschulte Arzt da viel erkennt. Und in Bezug auf das Unwichtigste sage ich immer, alles, was am Befund nicht auf eine Seite passt, ja, ist ein medizinisch unsinniger Befund. Ja. Das heißt, Katalogtestungen scheiden bei mir alle schon mal aus. Wir sind am Ende der heutigen Verdauungscouch angekommen. Unser Thema war heute Magen-Darm-Erkrankungen, Diagnostik, was ist wichtig, was ist überflüssig. Wir haben einiges zusammengefasst. Wir haben festgestellt, so richtig in die Diagnostik hinein geht es erst, wenn die Beschwerden chronisch sind. Das heißt also, nach 4 Wochen irgendwann sollte man sozusagen in die Diagnostik investieren. Wir haben erkannt, dass Magen und Darm oftmals ganz woanders liegt, als man es vermutet und dass man manches an Diagnostik sinnvoll einsetzen kann und manches kann man zurückhaltend einsetzen. Wir haben auch gelernt, dass probatorisch auch mal therapiert werden kann, ohne dass es eine Untersuchung braucht. Und wir haben uns auch so ein bisschen schon mal drüber unterhalten, was an Diagnostik unwichtig ist und möglicherweise überflüssig. Das werden wir in den nächsten Folgen alles noch ein bisschen vertiefen. Ich hoffe, euch hat unser Podcast Die Verdauungscouch gefallen. Hört einfach mal wieder rein. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.